Ja, guten Morgen miteinander auch von meiner Seite. Es hat mich mega gefreut, was ihr am Anfang schon so austauscht habt vom letzten Sonntag. Das hat mir richtig, so gut. Es ist ganz cool, wenn der Jona uns ein bisschen bewegt in diesen 4 Wochen und uns beschäftigt. Eben auch nachher, vielleicht beim Kaffee oben noch ein bisschen. Wie hast du heute mitgenommen? Oder was hast du komisch gefunden an dieser Predigt oder was es dann ist? Aber letztes Mal war es ja ein bisschen fies gewesen, oder? Wir haben ja am spannendsten Moment aufgehört. Der Jona blubberlet da oben, da, blub, 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 blub. Seht ihr denn überhaupt? Ja, man sieht es nicht so gut. Das ist ein mega cooles Bild. Ich müsste jetzt mal am Computer dann anschauen. Da unten kommt dann da der grosse Fisch zum Maul offen und da blubberlet der Jona oben, da oben das Schiff. Und dann, letzten Sonntag, ist die Überschrift gekommen, Fortsetzung folgt. Pünktli, pünktli. Und heute sind wir da. Es geht weiter. Cool. Also, wir sind mitten in dieser Geschichte. Jona sinkt runter ins tiefe Meer, am sicheren Tod entgegen. Was wird als nächstes passieren? Keiner hat eine Ahnung, oder? Ja, klar, wir kennen die Geschichte ja nicht. Auf jeden Fall heisst es dann also im 2. Kapitel, der 1. Vers, der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Ein guter. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Es gibt kaum eine Bibelstelle, über die so viel diskutiert wurde, wie über die. Wunder oder Märli? Wunder oder Märli? In den Ohren der aufgeklärten Menschen klingt das unglaubwürdig. Und viele, gerade liberale Theologen, die möchten gern das übernatürliche Ereignis entweder als Märli deklarieren oder aber eine natürliche Erklärung für das finden. Eben, es ist viel diskutiert worden. Die einen sind überzeugt, ja, also das ist alles nur ein Traum im 2. Kapitel. Weil im 1. Kapitel heisst es, der Jona habe geschlafen, oder? Haben wir heute auch schon gehört. Und daraus hat er geträumt. Und andere haben die Theorie, dass ein totes Meerestier es aufgenommen an die Oberfläche. Der Jona hat sich an einem Fluss auf den Bauch gezogen und sagt dann am 3. Tag irgendwie auf Land gekommen. Oder eine Theorie ist auch noch, dass der grosse Fisch sagt den Namen von einem Schiff, das Jona gerettet hat. Ja. Ist auch also eine von diesen Varianten. Aber wir müssen ganz klar sagen, die Bibel macht immer Unterscheidungen. Wenn sie Gleichnis erzählt, dann kommen eigentlich fast nie Namen vor oder Ortsangaben. Und das ist ganz klar als Geschichte deklariert, als historischer Bericht. Wir sehen, wir wissen, wie der Jona heisst, wo er gelebt hat, wann er gelebt hat, Ortsangaben, alles ist da. Also die Bibel sagt ganz klar, es ist nicht irgendein Gleichnis oder ein Traum, es ist Realität. Und es gibt eine Person, die Geschichte bestätigt. Und das ist ziemlich eine einflussreiche Person. Diese Person hat Einfluss über die ganze Welt hinein, weil wir nach ihm unsere Jahreszahl messen, nämlich Jesus selber. Jesus hat gesagt, in Matthäus 12,40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des grossen Fisches war, also bestätigt, dass er dort war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Der Jona hat sogar einen direkten Zusammenhang mit Jesus, indem er ein Symbol geworden ist vom Tod und der Auferstehung von Jesus. Wer versucht, eine menschliche Erklärung für das Wunder zu finden, der sagt quasi, ich wähle mir selber aus, welche Wunder in der Bibel ich kann glauben und will glauben und will ich nicht. Und wenn wir das anfangen zu machen, wissen wir, was das Ergebnis ist, dann sagen wir mit anderen Worten, dann ist die Bibel nicht mehr Wort Gottes, nicht mehr verlässliches Wort Gottes, sondern nur noch so weit, wie es mein Verstand zulässt. Aber ihr Lieben, der Gott, den ich daran glaube, der ist so mächtig. Der kann Jesus aus dem Tod holen nach 3 Tagen. Der kann den Jona 3 Tage in einem Fisch bewahren. Also ich weiss nicht, was ihr für einen Gott habt, aber der, den ich glaube, hat kein Problem, um solche Wunder zu tun. Und das finde ich cool. Jetzt die Art vom Fisch, und man darf ja dann trotzdem auch sich überlegen, wie könnte das gewesen sein, und der Fisch, was ist das für einer gewesen? Es steht ja nicht, was es für einer gewesen ist. Es steht nicht Walfisch. Vielleicht ist es ein Walfisch gewesen. Es steht nicht. Aber es ist durchaus möglich, dass ein grosser Fisch den Jona verschluckt hat. Zum Beispiel Pottwal. Die werden zum Teil heute über 20 Meter lang. 20 Meter, also ich weiss nicht, ist das so lange wie da, vielleicht nicht, vielleicht, ich weiß nicht, aber. Und die sind riesig. Und bei den Azoren hat man einmal einen Pottwal gefunden vor einem Zeitchen. Und in dem Pottwal hat es einen Tintenfisch gehabt, 10 Meter lang, 186 Kilo schwer, völlig erhalten. Also, wird doch so ein Jona noch Platz haben, so einem Bauch. Also, das auch nicht, also. Aber das Wunder war eigentlich nicht unbedingt, dass so ein Fisch den Jona ganz verschlucken konnte, sondern dass der Fisch ihn nicht verdaut hat. Vielleicht hat er sich am Holzzäpfchen festgehalten, oder? Dass er nicht in die Magensuppe runterkommt. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir an diesem Punkt Gottes Souveränität. Gott ist souverän. Und er bedient sich in dieser Welt dem, was er will. Und er bedient sich an einem Wind, an einem Fisch. Er macht einfach das, was er will, das nimmt er. Aber in seiner grossen Allmacht, kann alles, will er trotzdem nicht auf den Dienst von seinem Propheten verzichten. Das will er nicht. Und irgendwie kann man ja an diesem Punkt schon fast ein bisschen schmunzeln. Wenn man sich überlegt, oder Gott hat kein Problem, seinen Willen zu übermitteln an einem Sturm, an einem Fisch, einfach seiner Schöpfung, Gott, wunderbar. Aber dort, wo der Mensch ins Spiel kommt, hat Happer jetzt manchmal ein bisschen, oder? Das ist das Zeug. Seit dem Sündenfall. Also seit dem Sündenfall ist das Handynetz nicht mehr gut. Der Empfang. Irgendwie das göttliche Handynetz. Aber das dürfen wir mitnehmen. Gott ist souverän. Unser Gott ist souverän. Der kommt nie ins Schwitzen und denkt, wie soll ich jetzt das Problem der lösen? Lego mio, das haben wir noch gar nicht überlegt. Er ist immer, den kannst du nicht überraschen. Und ich finde es so cool, so einen genialen, souveränen Gott zu haben, der nie in Schleudern kommt, der nie denkt, jetzt muss ich schnell durchschnaufen. Der hat es im Griff. Zu so einem Gott zu gehören, finde ich genial. Aber wer gehört denn eigentlich zu so einem Gott? Ich habe gerade jetzt kürzlich, ich glaube gestern, etwas gelesen, ich weiss jetzt den Zusammenhang nicht mehr, ist jetzt ganz spontan, wo eine Frau in der Öffentlichkeit, in den Medien irgendwie gesagt hat, sich entsetzt hat, ja genau, sie war eine ehemalige Tennisspielerin, wo sich entsetzt hat über eine andere ehemalige Tennisspielerin, die jetzt Pastorin ist, und die hat gesagt, sie hat einfach halt auch Kritik geübt in gewissen Bereichen, oder auch von der Gesellschaft. Und dann die eine Tennisspielerin hat dann gefunden, das kann man gar nicht machen. Oder? Schliesslich sind wir doch alle Menschen sind Kinder Gottes. Und meine, wenn das so eine ehemalige Tennisspielerin sagt, dann muss man sagen, okay, kann man vielleicht noch Verständnis haben. Ich weiß nicht, wie fest die vom Fach ist, wenn es um die Thematik geht. Aber vor einem Zeitli bin ich an einer Abdankung und dort hat der Pfarrer von der ganzen Gesellschaft gesagt, wo er ja die meisten nicht gekannt hat gesagt, wir dürfen jetzt alle freuen auf die neue Welt bei Gott im Himmel. Dürfen uns alle freuen. Und ich muss ja sagen, so etwas regt mich auf. Richtig, es nervt mich. Wenn Theologen so grundlegende Wahrheiten verdrehen, weil es stimmt hin und vorne nicht. Ich weiss nicht, was der für ein Buch in seiner Ausbildung gelesen hat, aber in der Bibel steht etwas ganz anderes. Dort übrigens, das habe ich noch unterschlagen, das ist neben so ein Fischli. Ich weiss allerdings nicht, ob das ein Fake ist, das weiss ich nicht, aber gibt es den so gross? He? Auf jeden Fall die Bibelstelle. Die Bibel sagt, so viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann gehörst du zu Gott. Und dann darfst du dich wirklich freuen auf die wunderbare Ewigkeit. Wenn du das noch nicht gemacht hast, ist heute der beste Tag, um es zu machen. Ich lade dich herzlich ein. Du kannst Jesus in einem einfachen Gebet deine Schuld bringen in einem Gebet. Er wird dich vergeben, du kannst ihn einladen in dein Leben und er wird kommen. Du gehörst dann auch zum lebendigen Gott. Der Jona war also 3 Tage und 3 Nächte im Bauch von dem Fisch gewesen. Und dann heisst es im Vers 2, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, das ist ein krasser Typ. Der hat 3 Tage gebraucht. Der war so störrisch. 3 Tage hat er dort in dem Bauch unten noch störrisch stehen und gekämpft, bis er endlich weich gekocht war. Und wieder angefangen hat zu beten zu Gott. Man sieht, er war eine recht starke Persönlichkeit. Das ist wahnsinnig. Also ich hätte schon nach einer Sekunde hätte ich schon gebetet. Ja. Bevor ich drin war, wahrscheinlich schon. ist auch nicht immer so positiv, oder? Hat auch schwierige Seite, aber so starke Persönlichkeit ist. Und jetzt passiert ein weiteres Wunder. Und das erkennt man leider am Text im Deutschen nicht, aber im hebräischen Text ist ganz interessant. Der Fisch, hebräisch Dag. Im Vers 1 heisst der Fisch, hebräisch Dag, männlich. Der wechselt jetzt im Vers 2 sein Geschlecht. Und im Hebräischen heisst plötzlich Daga. Also der Vers 2 redet plötzlich von einer Fischin. Ganz spannend. Jona wird also von einem männlichen Fisch verschlungen. Aber jetzt betet er aus dem Bauch von einer Fischin. Und das hebräische Wort für Bauch, das meint, also ich höre dann gleich darauf mit Hebräisch, wir haben keine Angst haben. Das hebräische Wort für Bauch meint mea und meint der Verdauungstrakt im Vers 1. Der Verdauungstrakt von einem Fisch, also Todeszellen. Aber der Bauch von einem weiblichen Wesen, wo eben mea heisst, kann auch Gebärmutter heissen, mit Gebärmutter übersetzt werden. Und so ist wie Verwandlung passiert vom Vers 1 zum Vers 2, wo er betet. Der Ort vom Gericht, der Bauch vom Fisch, wird durch die Umkehr vom Jona zum Ort vom Neuanfang. Gebärmutter. Und dort hat Gott ja hinwählen mit dieser Züchtigung vom Jona. Ein Gebet ändert alles. Ist ja krass, oder? Der Jona ist im Verdauungstrakt von dem Fisch am todbringenden Ort. Am tiefsten Punkt von seinem Leben. Und er betet. Und noch immer ist er in der inneren Reihe von dem Fisch. Doch sein Umfeld wird jetzt zu einem Ort vom Neuanfang. Wiedergeburt. Und da sehen wir, wir alle, jeder Mensch, ist nur ein Gebet von Gott und seiner Liebe entfernt. Ein Gebet. Und wisst ihr, da sind auch die Gläubigen angesprochen, ganz speziell. Der Jona war ein Mann Gottes. Auch Gläubige können störrisch tun gegen Gott. Ihm nicht gehorchen. Innerlich ihm den Rücken kehren. Also man kann den Rücken kehren, Gott innerlich, dass es wir nicht sehen, aber auch äußerlich, dass es alle sehen. Es gibt beides. Und darum, glaube ich, tun wir uns doch vom Jona inspirieren lassen. Und wenn es bei uns so ist, dann geben wir nach. Und tun wir uns umkehren zu Jesus und unser Zeug über Bord rühren, das Jesus traurig macht. Konsequent. Und auch wenn es uns schwerfällt, es lohnt sich mega. Vielleicht brauchen wir auch jemanden, der uns hilft, eine Vertrauensperson. Aber das kann uns das Leben wirklich fürsche bringen. Vor allem sollen wir Jesus auch sagen, dass es uns leid tut. Und das sollen wir vom Jona lernen, glaube ich. Und was wird passieren? Deine Lage, die dich vorher immer weiter runtergerissen hat, wird plötzlich zu einem Ort vom Neuanfang. Neue Chancen, es kann etwas Neues entstehen. Ich denke, der Jona hat im Nachhinein dann gedacht, ja, warum habe ich echt so dumm können sein, oder? So lange erwarten mit Umkehren. Weil bis er umgekehrt ist, ist er wirklich sehr tief runter. Ein Tiefpunkt von seinem Leben. Im Vorhof vom Tod. Und jetzt nimmt er uns mit an die Reise. Die kommenden Verse. Jetzt wird es ein bisschen poetisch, dramatisch. Ich lese mal den Vers 3. Da heisst es im Vers 3, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Schoß des Totenreiches und du hörtest meine Stimme. Wir können übersetzen, ich schrie zu dir aus dem Bauch des Todes, eben der Bauch vom Fisch. Also der Jona beschreibt da seine Lage, als wäre er lebendig begraben. Das ist nicht gerade so angenehm. Auf Grenzen vom Leben zum Tod, dort bricht scheinbar er endlich auf für die Gnade. Er bricht auf, seine Selbstgerechtigkeit geht ab. Und sagt weiter, du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung gab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Und wenn man das so lesen, das ist, wir gehen vielleicht noch gerne ans Meer ein bisschen baddeln. Die Israeliten, die haben grundsätzlich eine Abneigung gegen das Meer. Das Meer war dort etwas Gruseliges, eklig und fremd. Also da hast du am liebsten nicht viel zu tun damit. Es war auch keine Seefahrernation, Israel. Und dort ausgerechnet, dort sinkt, blubberlt der Jona runter. Und die Verse zeigen auch, Jona ist ganz klar, Gott hat ihn in die Lage gebracht, jetzt letztlich. Oder? Nicht Seeleute oder Schicksal, sondern er sagt, du warfst mich in die Tiefe. Oder? Die Seeleute haben doch über Bord geschossen. Nein, du warfst mich in die Tiefe. Alle deine Brandungen begruben mich. Das alles ist von Gott gekommen. Und der Jonah hat erkannt, die Umstände sind das Gericht Gottes gewesen. Aber nicht im Sinne von einer Strafe, oh, da, zack, hast du jetzt auf den Nackel, du ungehorsamer Prophet, sondern im Sinne von, er sucht, Gott sucht den Jonah zur Umkehr zu bringen. Er will ihn gewinnen. Und schau, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen, auch gläubige Menschen, können ins Leiden kommen. Zum Beispiel gibt es den Grund, Leiden um Jesu Willen. Oder Verfolgung zum Beispiel. Das ist eigentlich, da kann man nichts dafür. Du hast nichts falsch gemacht. Oder es gibt den Grund, dass, der Jona ist ja am Leiden, darum komme ich jetzt auf das Thema Leiden. Und da gibt es auch das Leiden, das man selber verursacht hat. Zum Beispiel auch jemand mit Feuer spielt und sich verbrennt, bei Rot über Kreuzung fährt und einen Unfall macht. Aber auch Folgen der Sünde gehören da rein. Zum Beispiel, wenn jemand Alkoholprobleme hat, Alkoholmissbrauch oder Nikotinsucht und dann krank wird, oder? Das ist eigentlich dann selbstverschuldet. Oder es gibt Nöte, wo über uns kommen und vielleicht auch die uns anvertraut sind, weil wir Gottes Anweisungen nicht beachten. Seine Schutzgebote nicht beachten. Weil wir uns von gewissen Sachen bestimmen lassen und sie so über Gott stellen. Und das sieht vielleicht im Alltag gar nicht so spektakulär aus. Aber wenn man etwas mehr gewichtet als Gott, dann kann das eigentlich eine ungute Entwicklung nehmen. Dass der Widersacher irgendwo Einfluss nehmen und uns kann durcheinander bringen oder sogar schaden. Aber es kann uns auch die Lage bringen, wie der Jonah war, dass Gott uns eben auch, sag jetzt mal, dass das Leiden dann von Gott herkommt, weil er uns zurückführen will, zurückholen. Also eben nach wie Gericht Gottes zur Heilung, sage ich jetzt mal. Nicht, weil er es böse meint, sondern weil er es gut meint. Der Petrus sagt so etwas auch im Neuen Testament. Es heißt da, denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und das kann bei uns passieren, wenn wir ihm den Rücken drehen, weil er uns liebt. Wisst ihr eigentlich, jetzt kann man sich fragen, ja, wenn jetzt das Kind Gottes neben draussen schert und niemand macht irgendetwas, Gott auch nicht, lässt ihn einfach gehen. Oder aber es kommt so ein Gericht, was ist jetzt Liebe? Eigentlich würde man sagen, ja, das ist doch etwas Negatives, aber das Gericht will ja die Person zurückholen. Und darum ist es eigentlich lieblos, wenn man jemanden einfach gehen lässt, wenn Gott einfach nichts machen will, das wäre lieblos. Und darum, dass wir so sehen, ist ein Ausdruck von seiner Liebe. Aber ich denke jetzt auch gerade, in unseren zwischenmenschlichen Bereichen, wir müssen mega aufpassen mit Beurteilungen. Dass wenn jemand leidet, dass man sagt, oh, der hat sicher eine Sünde im Leben, das ist jetzt Gericht oder so. Also ich wäre froh, wenn wir das nie würden sagen, nicht einmal denken. Außer wir haben ganz einen konkreten Hinweis und dann würde ich es auch nicht sagen, sondern würde ich höchstens mal, wie es der Walter heute auch schon gesagt hat, mal nachfragen, du, was machst du da und warum und so. Weil der Hiob war auch so einer, oder? Sie hat gute Freunde gehabt, was für Freunde. Und die haben ihm gesagt, du musst halt deine Sünde bekennen, dann hört das Leiden auf. Aber er hat keine Sünde gehabt zum Bekennen. Also da müssen wir wirklich sehr zurückhaltend sein. Hast du Leiden in deinem Leben? Oder hast du den Eindruck, dass eine Welle nach der anderen über dein Leben einkommt? Dann nimm das doch als Anlass, um dich selber zu hinterfragen. Paulus sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch, dass man dann mal wie reingeht und sagt, hey, was stehe ich eigentlich in meinem Glauben? Und vielleicht könnte man auch Vertrauenspersonen fragen, die man wirklich gut kennt. Und da geht es wirklich darum, ehrlich zu sein. Man kann so liebevoll miteinander umgehen, oder? Aber es muss ehrlich sein. Weil wenn wir uns selber entschuldigen durch schwere Umstände oder uns einfach nicht so ehrlich sind zu uns, dann bringt es uns nichts. Und wenn du merkst, dass irgendwo eine geistliche Tür nicht geschlossen ist, dann schliess sie. Damit der Widersacher keinen Fuß im Spalt drin hat und dich irgendwie noch anfechten kann oder auch die Familie. Wenn wir uns Gott ganz zuwenden, dann wird bei uns wird es zu einem ähnlichen Wunder kommen wie beim Jonah, der aus dem männlichen Fischbauch als Verdauungstrakt der Gebärmutter geworden ist. Das heisst also, dann, man kann es auch so sagen, dann wird Römer 8, 28 aktiviert. Was heisst, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das heisst, dann kann aus Leid kann Segen entstehen. Dass man aus einer Not wie näher zu Jesus anrückt. Und wie viel Mal habe ich das schon gehört? Das Leid war unschlimm. Aber ich bin näher zu Jesus gekommen und ich würde es nicht missen, auch wenn es so schwer war. Immer wieder hört man so Sachen. Das suchen wir nicht. Aber Gott kann dann das daraus machen. Und interessant ist auch, dass so viele grosse Gottesleute gelitten haben, also Leiden hatten. Und das kann auch gelten für eine weitere Kategorie von Leiden. Das ist die Kategorie Leiden, die wir nicht einordnen können. Wo man einfach sagen muss, hey, ich habe einfach keine sinnvolle Erklärung für das Leiden. Es gibt keine. Ich weiß es nicht. Ich bin gut unterwegs. Es ist einfach, ich kann es nicht einordnen. Und das könnte auch sein, zum Beispiel, wenn mit unseren Kindern etwas passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich finde, wir sollten ganz fest auch für unsere Kinder beten. Und ich freue mich auch, dass wir in zwei Wochen Nora Müller einsegnen da vorne. Und dort werden wir ganz fest als Gemeinde auch unter anderem um Schutz beten für das Mädchen. Einfach um Schutz. Und ich mache das für unsere Kinder alltag, morgen und Abend. Ganz bewusst wollte ich beten, dass Gott unsere Kinder schützt. Das ist mir wichtig, ja. Dann der Jona, der ist so tief gesunken, dass er schließlich gedacht hat, jetzt hat Gott mich verstoßen. Und so sagt er im Vers 5, da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich, die Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab. Und die Tore der Erde waren für mich auf ewig verschlossen. Mega dramatisch, bildhaft. Also ich weiß nicht, ob der das noch gerade im Wasser so poetisch gedacht hat oder ob es nachher so aufgeschrieben hat. Auf jeden Fall, der Jona hat mit dem Leben abgeschlossen, oder? Die Tore der Erde waren für mich auf ewig verschlossen. Er wusste, das ist jetzt mein letztes Stündchen, ich habe ein paar Sekunden und dann ist es fertig. Und er hat gedacht, ich habe Gott verloren. Vorher hat er ja die ganze Zeit Gott abhängen. Und jetzt, wenn er es geschafft hat, merkt er, das ist noch viel schlimmer. Jemand hat mal gesagt, du kannst Gott loswerden, aber du kannst Gott nicht loswerden. Wir können Gott nicht abschütteln. Wir können ihn nicht abschütteln. Jeder Mensch wird ihm persönlich begegnen. Entweder begegnet man ihm als Richter oder als Retter. Und in dem Moment, wo Jona meint, alle Fälle sind davon geschwommen, greift Gott ein. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Der tiefste Punkt von Jona war der Wendepunkt. Der erste Wendepunkt war, wo Gott den Fisch geschickt hat, wo der Jona verschluckt hat und hat ihn so vor dem sicheren Ertrinken gerettet. Das war der erste Wendepunkt. Und mit dem hat Gott gesagt, hey Jona, meine Geschichte mit dir ist noch nicht fertig. Ich habe dich nicht verlassen, ich bin immer noch da. Und ich habe immer noch einen Plan mit dir und ich gebe dir eine letzte Chance. Also ob es die letzte war, wissen wir zwar nicht. Vielleicht hätte es eine andere gegeben. Auf jeden Fall sagt Gott, hey, jetzt musst du zupacken. Und der Jona hat zupackt. Aber erst nach 3 Tagen. Und er sagt dann, als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Als ihm die Sinne schwanden, vielleicht ist die Luft langsam ein bisschen stickig geworden, der Magen unten her, das gestunken. Und irgendwann, man könnte sagen, als die Seele verschmachtete, da hat er endlich von sich weggeschaut und der Arme, der so einen Auftrag machen muss, der nicht gut ist, und hat angefangen an Gott zu denken. Oder? Da dachte ich an dich. Und dann ist Gott mit ihm ans Ziel gekommen. Endlich hat er eingelenkt. Überlegt mal, was das alles gebraucht hat. Jetzt, wenn wir alles über Revue passieren lassen, wer alles involviert war und alles Mögliche. Sie haben das Material im Schiff über Bord geworfen, oder? Da hat es noch Schaden gegeben und alles Mögliche. Oh, was das alles. Wäre ja einfacher gegangen, Jona. Also, es wäre wirklich einfacher gegangen. Warum hat Gott, der Jona, Gott so lange widerstanden? Das muss ja einen grossen, starken Grund haben. Und es hat aber einen gehabt. Ich glaube, es war, weil er ein falsches Gottesbild hatte. oder ein einseitiges Gottesbild. Der Auftrag, auf Assyrien zu gehen, zu den Finden von Israel und der Erwartung, dass Gott wird barmherzig sein dort, das hat ihn umgehauen. Das hat seinem Weltbild, seinem Gottesbild total widersprochen. Und der Jona war enttäuscht von Gott. Gott hat ihn enttäuscht oder Täuschungen weggenommen. Eigentlich ist das etwas Gutes. Und da sind wir noch bei einem weiteren Leiden. Leiden aufgrund von einem falschen Gottesbild. Ein falsches Gottesbild kann einen Menschen kaputt machen. Und man kann im Namen von Gott unterwegs sein. Man kann zu einer Kirche gehören. Man kann gläubig sein. Und ein falsches Gottesbild kann dich trotzdem kaputt machen. Ein falsches Gottesbild fließt auch in die Erziehung ein. Prägt das Kind und die Sicht von dem Kind, was es, wie es Gott sieht. Und ich möchte mal zwei falsche Gottesbilder skizzieren, die recht verbreitet sind. Das erste, Gott ist mein Kumpel, der immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Und er ist so, dass man ihn auch mal ein bisschen auf der Seite lassen, eine Zeit lang, wie so eine Decke stellen, und das macht gar nichts. Weil er ist Liebe, er ist immer voller Liebe, du kannst dich ihm zuwenden und er strahlt dich immer an. Und dann kannst du mal Pause machen und er strahlt und es ist alles gut. Folge, Hingabe ist etwas Subjektives. Wenn ich Lust habe, Gott zu dienen, dann mache ich es sonst nicht. Wenn ich etwas als Opfer will bringen und ich Lust habe, dann mache ich es sonst nicht. Es hat keine Auswirkungen. Nichts. Keine negative Auswirkungen, meine ich. Das ist das eine. Und das andere falsche Gottesbild, Gott ist streng. Gott verlangt Leistung. Du musst liefern, dass er dich liebt. Und wenn du am Morgen mal keine stille Zeit machst, dann entzieht dir Gott sein Segen. Dann musst du echt aufpassen dem Tag. Ja. Und womöglich straft er dich auch für Sachen, wo du etwas falsch gemacht hast, wo du versagt hast, kommst du eine Strafe über. Gott straft sofort. So, der hobt den Zeigefinger. Folge, ich lebe unter Druck. Ich muss liefern. Ich darf keine Fehler machen. Schlechtes Gewissen. Freude. Fehlanzeige. Christsein ist etwas Ernstes. Das ist ernst. Und da musst du aufpassen, was du sagst und machst. Es ist wirklich etwas Schweres. Lachen im Gottesdienst geht gar nicht im Fall. Einfach, dass sie es gehört haben. Und schaut, beide Sichtweisen, beide Gottesbilder haben Falsches dran, aber es hat auch wahre Aspekte. Das macht es noch etwas schwieriger. Ist nicht alles nur falsch? Bei beiden nicht. Bei beiden hat es Wahres und Falsches dran. Gesundes und Ungesundes. Aber wahr ist, Gott liebt dich bedingungslos. Er liebt mich bedingungslos. Und weil er mich bedingungslos liebt, also ohne Bedingungen, weil es so ist, darum will ich ihm dienen. Darum will ich ihm Opfer bringen. Nicht nur, wenn ich Lust habe. Und auch mal gross sein. Es dürfen auch mal gross sein. Aber dabei ist Jesus mein Leben. Christus in mir. Er ist meine Kraft. Nicht ich will probieren, aus eigener Kraft die Opfer zu bringen, sondern Christus in mir. Er muss das wirken, dass es eigentlich wie sein Opfer ist, das er in mir vollbringt. Sonst ist Christsein nicht lebbar. Sonst das geht nicht. Sonst gehst du kaputt und dann lässt du den Glauben fahren. Und was auch wahr ist, man kann Jesus traurig machen. Also Jesus ist nicht wie ein Teddybär, wo du kannst in die Decke stellen und nach einer Woche kommst du wieder und streichelst ein bisschen und dann ist alles gut. Jesus kann man traurig machen, den Heiligen Geist kann man betrüben. Aber die Geschichte von Jona zeigt uns, so schnell lässt sich Gott nicht abschütteln. Und die Beziehung zu Gott mag einiges aushalten. Spannungen. Und dabei will Gott uns helfen, dass wir falsche Gottesbilder oder einseitige Gottesbilder erkennen. Und wisst ihr, was er auch schon gemacht hat, um das zu erreichen? Dass er uns den Boden wegzieht. Zack. Und das ist ein bisschen unangenehm. Haben das schon mal gehabt? So eine Phase im Leben, wo du merkst, oh nein, freier Fall, jetzt hebt nichts mehr. Und das kann auch sein, dass wir dann erst bereit sind, falsche Gottesbilder loszulassen. Etwas, wo wir uns daran festheben, was eigentlich nicht von Gott ist. Und plötzlich erkennt man es, das ist mega schwer. Aber es ist so gesund. Das Buch Jona können wir zusammenfassen mit dem Wort «Durch Zerbruch zur Frucht». Und das drückt sich auch aus in einem göttlichen Gesetz. In diesem göttlichen Gesetz. Einfach, dass er eigentlich so durch Leid auch will, ein Mehr schaffen, ein Mehr, geistliches Mehr, ein Mehr an Erkenntnis und Liebe von Gott. Er will, dass ein Mehr entsteht an Hingabe zu Jesus. Aus ihm raus, aus einem Willen raus, nicht aus einem, du musst jetzt. Und das zeigt auch das Buch. Gott rollt seine Kinder nicht immer den Teppich aus. Ja, komm, alles gut, alle Hügel flach machen, dass sie auch nicht den Fuß anstossen. Das macht er, das machen, also ich neige vielleicht ein bisschen dazu, vielleicht wir Eltern generell. Aber es ist nicht immer gut und Gott macht es auch nicht immer. Manchmal verlangt er ordentlich viel von seinen Kindern. Und wenn in deinem Leben nicht einbrechen, dann versuch doch mal herauszufinden, ob du es kategorisieren kannst. Es gibt auch noch mehr Kategorien, ich habe extra Pünktchen gemacht. Vielleicht gibt es auch noch die Kategorie, wo Gott uns einfach Leiden zumutet, um uns zu schleifen. In der Persönlichkeit, dass der Glaube sich bewähren kann und ich so im Glauben reifer werde. Gibt es sicher eine andere. Aber wenn das bei dir ist, dann tu dich ganz bewusst entscheiden, dich an Jesus zu hängen und ihm zu vertrauen, auch wenn es schwer ist. Vielleicht sogar sprichst du es unter Tränen aus. Ich vertraue dir. Du machst keine Fehler. Und es gibt ein Lied, es ist ein guter, guter Vater mit perfekten Weg. Und ich habe das auch schon, ich habe unter Tränen habe ich so Sachen ausgesprochen. Und ich habe gedacht, es ist so schwer, aber ich glaube es. Aber es ist so schwer. Und dann denke ich mir, ja, was jetzt Tränen und das Aussprechen? Aber das hat bei Platz, hat das, bei Gott hat das Platz. Und ich glaube, das ist auch der Anfang, wie man dazu kommen kann, wieder Gott zu loben. Neues Lob einstimmen. Das hat Jona dann auch gemacht am Schluss. Ich aber werde dir Danklieder opfern und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Und dann ist ein weiteres Wunder passiert. Da befahl der Herr dem Fisch Jona, am Strand auszuspucken. Der Jona war neu bereit, Gott zu loben und ihm zu danken. Und er hat nicht gewusst, dass der Fisch ihn nachher wieder ausspeizen wird. Er ist wirklich zur Umkehr gekommen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von der wirklichen Umkehr, wenn wir wieder anfangen, Gott zu loben, auch wenn die Umstände noch genau gleich sind. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dir vielmals danken sagen, dass du so viel Geduld hast mit uns. Dass unsere Beziehung zu dir so viel Spannkraft hat. Und gleichzeitig, Herr Jesus, du lässt Sachen in unserem Leben zu, auch Schweres, weil du uns irgendwie weiterhelfen willst, in gewissen Bereichen. Vielleicht gibt es manchmal auch Situationen, wo du sagst, es müsste jetzt nicht sein. Das Leid, das gibt es auch. Aber wir bitten dich ganz fest, egal was es ist, dass wir bei uns können zum Ziel kommen können. Dass wir endlich einfach dranbleiben an dir und ausharren und durchstehen und dass wir geschliffen werden können. Oder dass wir umkehren können, wenn wir sehen, was wir etwas korrigieren müssen. Und Herr Jesus, ich bitte dich für alle von uns, auch gerade die, die im Moment gerade am Leiden sind, Herr, die es auch schwer haben, die vielleicht nicht mehr ich und du wissen, dass du ihnen jetzt einfach eine neue Portion Mut schenkst und Kraft. Und dass bald eine Tür aufgehen kann, die es einfach leichter macht. Du weißt, was wir mögen und was einfach zu viel ist. Gib auch Mut, Herr Jesus, die entsprechenden Schritte zu machen, die nötig sind. Danke vielmals. Amen.